Du, Vanessa, ab dem 1.7. tritt die neue Qualitätsprüfungsrichtlinie für die ambulante Pflege in Kraft. Und das ist für unsere Zuhörenden sicherlich super interessant, wenn sie da ein paar Tipps und Tricks bekommen.
Hast du absolut recht, dass ich davon echt absolut gar keine Ahnung habe. Aber Philipp und Cindy, das sind doch die absoluten Expertinnen in diesem Bereich. Lass die doch die Folge dazu aufnehmen und wir geben einfach ein bisschen Milch in den Kaffee mit dazu und kommentieren das Ganze.
Wir haben eine neue Folge und diesmal ist alles anders. Ihr hört ja sonst immer uns beide, aber heute haben wir zwei Experten bei uns, Cindy und Philipp, die euch eine richtig tiefe Analyse geben. Und wie ist denn das Thema, Vanessa?
Heute geht es um das Thema QPR und die beiden erklären uns, was hinter diesem QPR, dieser Abkürzung, überhaupt steckt und was das für die Zukunft jetzt bedeutet.
Genau, dann lassen wir die beiden mal ein bisschen fachsimpeln, mischen uns ab und zu ganz selten mal ein bisschen ein und dann seid ihr für die neue Qualitätsprüfung bestens gewappnet. Ich würde sagen, let's go und herzlich willkommen Cindy und Philipp in diesem Podcast.
Herzlich willkommen und vielen Dank.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Heißer Kaffee, dem Pflegecampus-Podcast. Heute ausnahmsweise ohne Jean und Vanessa, dafür aber mit einem Thema, bei dem der Kaffee ruhig ein bisschen stärker sein darf. Die neue QPR Ambulant, die ab dem 1. Juli 2026 gilt. Mein Name ist Philipp Kraul, ich arbeite bei Pflegecampus in der Marketing- und Kommunikationsabteilung und spreche heute mit meiner Kollegin Cindy Karte. Cindy ist zertifizierte Qualitätsmanagerin, Pflegemanagerin und als Fachkraft für Arbeitssicherheit im überbetrieblichen Bereich tätig. Sie verbindet fundiertes Fachwissen und langjähriger Praxiserfahrung in Arbeitssicherheit und Qualitätsmanagement und unterstützt Pflegeunternehmen mit praxisnahen Lösungen zu Prozessoptimierung, Rechtssicherheit und Qualitätssicherung. Liebe Cindy, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Philipp, vielen lieben Dank für die tolle Einleitung. Das hast du ja schon toll gesagt, dass der Kaffee heute etwas stärker sein darf. Das hast du ganz gut getroffen, weil wir sollten jetzt wach und aufmerksam bleiben, wach und aufmerksam sein. Denn die neue QPR hat einiges, worauf wir uns vorbereiten müssen. Spannendes Thema, deswegen freue ich mich auf unser Gespräch.
Das geht mir genauso. Dann lass uns gleich mit dem großen Bild anfangen. Wenn du die neue QPR ambulant in einem Satz auf den Punkt bringen müsstest, was verändert sich für ambulante Pflegedienste wirklich?
Das so ganz kurz und knapp zu beantworten, ist nicht so einfach. Denn wir wissen beide und auch die Zuhörer, denke ich, wissen mittlerweile, diese neue QPR, also Qualitätsprüfungsrichtlinie, ist ja ein ordentlicher Schinken. Das heißt ja knapp 300 und ein paar Seiten groß. Sie steht für einen neuen Prüfansatz und man kann sagen, einen echten Perspektivwechsel in der Qualitätsprüfung. Weg von der Frage, ist alles dokumentiert? Auch diese Ja-Nein-Fragen, die fallen weg. Es geht zu der Frage, kommt fachlich begründete und wirksame Pflege tatsächlich beim Pflegebedürftigen an? Im Mittelpunkt stehen künftig stärker die individuelle Versorgungssituation, die Einschätzung und Steuerung von Risiken sowie auch die fachliche Begründung pflegerischer Entscheidungen. Das ist jetzt wichtig. Also für ambulante Dienste bedeutet das, gute Pflege muss eben nicht nur dokumentiert, sondern sie sollte eher im Alltag gelebt und fachlich nachvollziehbar sein.
Okay, du hast den Perspektivwechsel gerade angesprochen. Wo kommt der denn konkret her?
Wo fange ich an? Hintergrund ist, dass die Qualitätsprüfung doch näher an die tatsächliche Versorgung heranrücken soll. Was passiert in der Praxis? Was passiert am Ende im Ergebnis? Der Perspektivwechsel bedeutet, dass die Prüfung künftig viel stärker aus der Sicht des Pflegebedürftigen erfolgt. Also früher stand häufig die Frage im Raum, ja, ist alles dokumentiert, ne? Über die Ja-Nein-Fragen hat man dann ja eine klare Entscheidung fällen müssen, ist es vorhanden? Und vor allen Dingen war auch immer die Frage, ist aus der Dokumentation ersichtlich oder geht aus der Dokumentation hervor? Heute lautet die Frage eher, wie wird gepflegt und welche Wirkung hat die Pflege tatsächlich? Das erkennen wir auch anhand der Leitfragen innerhalb der einzelnen Qualitätsbereiche dieser Prüfungsrichtlinie. Die Qualitätsbereiche, sage ich auch immer so schön, ist das Herzstück der Prüfung. Wie ich schon sagte, haben wir einen neuen Prüfansatz. Der beginnt bereits schon bei der Stichprobe. Die zu prüfenden Personen werden nicht mehr nach Pflegegraden ausgewählt, sondern anhand bestimmter Merkmalsausprägungen. Da sollte man sich auch schon gezielter zu diesem Thema vorbereiten. Also man sollte schon wissen, was steckt jetzt dahinter, hinter diesen Merkmalsausprägungen. Denn dadurch wird die Prüfung individueller und bildet den tatsächlichen Versorgungsbereich bzw. die Versorgungssituation deutlicher ab. Die Prüfer schauen künftig genauer hin, werden zum Beispiel die Risiken erkannt, auch die Maßnahmen dann individuell abgeleitet, geplant und auch umgesetzt. Werden Veränderungen zum Beispiel wahrgenommen und vor allen Dingen, wie reagiert die Pflege darauf? Und ganz wichtig, kommt die Versorgung beim Kunden tatsächlich an und trägt sie dazu bei, die Situation zu stabilisieren oder natürlich auch bestenfalls zu verbessern. Neu ist außerdem, dass jetzt die An- und Zugehörigen stärker in den Blick genommen werden. Gerade im ambulanten Bereich spielen sie eine zentrale Rolle in der Versorgung. Und deshalb wird auch betrachtet, ob Angehörige beraten, angeleitet und in die Versorgung sinnvoll einbezogen werden. Hat man jetzt natürlich auch schon, ne? Jetzt hat man auch immer die Beratung schon mit geprüft, aber das rückt jetzt natürlich noch stärker in den Fokus, sage ich so schön. Ein weiterer wichtiger Punkt, komme ich auch schon fast zum Ende zu dieser Frage. Wie gesagt, die ist etwas umfangreich oder hier muss ich ein bisschen ausholen. Du merkst es schon, die QPR kann man nicht ganz so abspecken.
Die Abkehr von reiner Strukturprüfung hin zur Ergebnisqualität klingt für mich jetzt erstmal rein theoretisch absolut sinnvoll. Es klingt aber auch so, als ob da zukünftig noch mehr Zeit in bürokratische Abläufe investiert werden muss. Und eigentlich dachte ich ja, dass wir überall Dokumentationspflichten verringern wollen. Und das scheint mir hier dann irgendwie nicht richtig aufzugehen und sogar eben das Gegenteil zu sein. Aber lass einfach mal weiter reinhören, was Cindy dazu noch sagt.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir uns von dem bisherigen reinen Schulnotensystem verabschieden. Stattdessen erfolgt die Bewertung künftig differenzierter innerhalb verschiedener Qualitätsbereiche. Und das unterstützt den neuen Prüfansatz, denn Qualität wird nicht mehr allein über Dokumentation bewertet, sondern über die tatsächliche Versorgungsqualität der erzielten Ergebnisse. Und für unsere ambulanten Dienste bedeutet das insgesamt, gute Pflege muss fachlich begründet, nachvollziehbar und im Alltag sichtbar gelebt werden. Darauf kommt es an und das wird letztendlich geprüft.
In unserem Blogartikel zur neuen QPR Ambulant schreiben wir ja auch, weniger Häkchen, mehr Nachweis echter Wirkung. Aber um mal an deine Antwort von eben anzuknüpfen, woran erkennt denn das Prüfteam, ob Versorgung tatsächlich wirkt?
Ja, gut gesagt, weniger Häkchen, mehr Nachweis echter Wirkung bedeutet einfach ganz praktisch, dass nicht mehr nur geprüft wird, ob Maßnahmen dokumentiert wurden, sondern ob sie beim Pflegebedürftigen tatsächlich auch etwas bewirken. Ja, nicht nur durchgeführt, also nicht nur dokumentiert und durchgeführt, sondern wie wirken diese Maßnahmen? Nehmen wir als Beispiel den Qualitätsbereich 2. Hier haben wir zum Beispiel das Thema Mobilität. Früher wurde häufig geschaut, ob Mobilitätseinschränkungen erfasst und entsprechende Maßnahmen dokumentiert wurden. Künftig interessiert die Prüfer das viel stärker. Entsprechen zum Beispiel die Maßnahmen wirklich dem individuellen Bedarf und tragen sie dazu bei, die Mobilität zu erhalten und auch sogar zu fördern. Das Prüfteam schaut beispielsweise, wurden Mobilitätseinschränkungen und vorhandene Ressourcen richtig eingeschätzt. Also nicht nur der Blick auf Probleme, sondern auch, was kann der Patient noch? Wurden Risiken wie Sturz und Dekubitusrisiken erkannt oder Dekubitusgefahr erkannt? Werden passende Maßnahmen durchgeführt und diese auch regelmäßig überprüft? Hier kommt auch schon der Hinweis Richtung Qualitätssicherungsinstrumente. Und ganz wichtig, kann die versorgte Person ihre vorhandenen Fähigkeiten erhalten und auch nutzen. Es geht also nicht mehr nur um die Frage, wurde etwas gemacht, sondern vielmehr darum, wurde das Richtige getan? Das sollten alle Zuhörer hier auch mitnehmen. Wurde die Maßnahme an die individuelle Situation angepasst und hat die Unterstützung tatsächlich eine positive Wirkung auf die versorgte Person? Genau darin zeigt sich der neue Prüfansatz der neuen QPR. Also gute Pflege wird künftig daran gemessen, ob die Selbstständigkeit, die Sicherheit und Lebensqualität der versorgten Person erhalten wird, beziehungsweise auch, wenn es geht, verbessert werden kann. Und nicht allein daran, ob in irgendeinem Dokument alle Kästchen angekreuzt sind.
Als ich mich auf das Gespräch heute vorbereitet habe und mich zur neuen QPR schlau gemacht habe, bin ich über Begriffe wie Risiken, Gefahren, Ergebnisqualität, Folgerelevanz gestolpert. Ein paar von denen hast du jetzt auch schon erwähnt. Das klingt für mich erstmal ziemlich abstrakt. Kannst du das für den Pflegealltag erklären?
Ja, ganz kurz gesagt, diese Begriffe, sie wirken auf den ersten Blick sehr theoretisch und auch sehr starr. Das meiste kennen die Leute aber auch aus ihrem Pflegealltag schon. Natürlich rücken jetzt genau diese Begrifflichkeiten durch die neue QPR mehr in den Fokus. Ein Risiko oder auch eine Gefahr bedeutet zunächst, dass beim Pflegebedürftigen etwas passieren könnte, das seine Gesundheit, Sicherheit oder auch die Selbstständigkeit beeinträchtigt. Das kann zum Beispiel ein Sturzrisiko sein oder das Risiko einer Mangelernährung oder auch das Risiko sozialer Isolation. Die entscheidende Frage lautet aber immer, haben wir dieses Risiko auch erkannt und angemessen darauf reagiert? Entspricht das hier auch der Situation vor Ort? Neu beziehungsweise auch stärker in den Fokus gerückt steht das Thema Gefahr und Gewalt. Hier sollte man sich auch mit diesen beiden Begrifflichkeiten in Bezug zur neuen QPR nochmal näher damit auseinandersetzen. Die neue QPR schaut hier genauer hin, ob Anzeichen von Gewalt, Vernachlässigung oder auch anderen Gefährdungssituationen erkannt wurden. Dabei geht es nicht um körperliche Gewalt, sondern auch um zum Beispiel psychische Gewalt, Überforderung pflegender Angehöriger oder auch Selbstgefährdungen. Für die Pflegepraxis bedeutet das jetzt, die Mitarbeitenden müssen sensibel für diese Warnsignale sein und wissen, welche Maßnahmen bei zum Beispiel Verdachtsmomenten einzuleiten sind. Natürlich aber auch immer im Rahmen der Einwirkungsmöglichkeiten der Einrichtung. So heißt es auch so schön im Wortlaut der neuen QPR. Dann haben wir noch den Begriff Ergebnisqualität. Den hast du ja auch so schön angesprochen. Das beschreibt letztendlich dann die Wirkung unserer pflegerischen Maßnahmen. Ganz konkret gesagt, hat unsere Pflege dazu beigetragen, die Situation des Pflegebedürftigen zu stabilisieren, zu verbessern oder Risiken natürlich zu vermeiden. Konnten wir beispielsweise die Mobilität erhalten oder auch eine Gewichtsabnahme zu verhindern oder auch Belastungen, zum Beispiel auch bei pflegenden Angehörigen oder des Betroffenen selbst, zu reduzieren. Spannender wird es jetzt bei dem Begriff Folgerelevanz. Klingt auch so starr, aber ist am Ende ganz einfach. Er bedeutet nichts anderes, als dass Beobachtungen oder Veränderungen Konsequenzen haben müssen. Das heißt, wenn wir beispielsweise feststellen, dass eine versorgte Person schlechter läuft oder weniger trinkt, Anzeichen von Überforderungen gezeigt werden oder sich der Patient auch zunehmend zurückzieht, dann muss das Folgen für die weitere Versorgung haben. Also eine Anpassung der Maßnahmen, Anpassung im Pflegeprozess oder auch eine Beratung oder ärztliche Rücksprache oder aber auch die Einbeziehung der An- und Zugehörigen. Wie gehen wir damit um? Das ist immer die Frage. Wir erkennen etwas und wie gehen wir damit um? Und dann noch im nächsten Schritt, wenn wir was getan haben, wie wirkt es dann? Was ist das Ergebnis? Im Grunde geht es bei all diesen Begriffen immer um die gleiche Frage. Erkennen wir Veränderungen und Gefährdungen frühzeitig und ziehen wir daraus die richtigen pflegerischen Konsequenzen? Kurz gesagt, es geht bei der neuen QPR vor allem darum, fachliche Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. Und genau da kommt ja auch das Fachgespräch ins Spiel, lieber Philipp. Denn das ist ein wichtiger Aspekt in der neuen Prüfung, ein Thema, was ich so in der Praxis mitbekomme, wenn ich viel schule zur neuen QPR, vor dem viele Mitarbeitende in den ambulanten Pflegediensten tatsächlich noch Respekt haben.
Das ist ja auch mein Eindruck, da hast du völlig recht, dass in den zahlreichen Webinaren, die wir gemacht haben, jetzt bisher zum Thema QPR mit, ich glaube, es waren über 2.500 Teilnehmern, ist bei mir immer wieder der Eindruck entstanden, dass dieses Fachgespräch auf die Pflegenden wirkt wie eine mündliche Abschlussprüfung. Da gibt's richtig Bammel davor. Ja. Da sitzt man vor dem Prüfdienst auf dem Stuhl, da werden Fragen gestellt und man hat Sorge, die falsche Antwort zu geben. Entspricht das der Realität?
Das hast du schön beschrieben. Nein, darum geht das nicht. Es ist nicht nochmal eine zweite Examensprüfung, wo das Wissen abgefragt wird, ob man auch alles im Pflegeprozess verstanden hat.
Boah, ich kann diese Angst komplett nachvollziehen. Ich meine, das Ganze heißt ja schließlich Qualitätsprüfungsrichtlinien, also QPR. Aber ihr wisst, ich bin ein sehr positiver Mensch und es gibt doch tatsächlich auch positive Seiten, oder Vanessa?
Ja, muss ich auch sagen. Ich bin da komplett bei dir. Bei mir würde das, glaube ich, auch erstmal absolute Prüfungserinnerungen wecken. Andererseits finde ich es positiv, wenn ich das so höre, weil das ja heißt, dass wir Pflegefachpersonen uns aktiv einbringen können. Und schließlich ist das ja unser Tätigkeitsfeld, das sind unsere Aufgaben. Warum dazu nicht Stellung beziehen und lernen zu begründen, warum wir gewisse Handlungen machen? Aus der Sicht betrachtet, denke ich mir, nee, finde ich dann eigentlich ganz cool.
Ja, bin ich voll bei dir und wir geben wieder ab an Cindy und Philipp.
Ich hole mal ein bisschen aus. So sollte man definitiv das Fachgespräch nicht verstehen. Am Ende vielleicht auch als kleine, ich sag immer so schön, Ressource zu verstehen oder auch Anerkennung zu unserem pflegefachlichen Wissen. die Fachkräfte da draußen haben, ja, auf Grundlage ihrer Qualifikation, auf Grundlage auch ihrer Berufserfahrung und dem täglichen Handeln. Das darf jetzt mal zum Tragen kommen und das darf jetzt auch mal in dem Fachgespräch erläutert werden und man kann hier schöne Pflegesituationen tatsächlich begründen. Es geht nicht darum, Wissen abzufragen oder Pflegekräfte in eine Prüfungssituation zu bringen. Niemand muss Definitionen irgendwie auswendig lernen oder aufsagen oder irgendwelche noch viel schlimmer theoretische Lehrbuchantworten liefern, um Gottes Willen. Das Fachgespräch dreht sich eher um die konkrete Versorgungssituation. Was ist beim Klienten aufgefallen? Der Prüfer macht ja mal einen Abgleich zu den zur Verfügung gestellten Dokumentationen und Informationen. Und dann geht da natürlich der Prüfer in den Haushalt und schaut sich die Situation vor Ort beim Klienten an, auch mit anderen Zugehörigen, und macht sich dann ein Bild und guckt, ob dieses Bild stimmig ist. Und dazu wird es dann Fragen geben, auch im Fachgespräch. Das heißt zum Beispiel, welche Risiken wurden erkannt? Warum wurde eine bestimmte Maßnahme gewählt? Warum ist es genau diese Maßnahme? Und woran sieht man, ob auch das, was alles geplant worden ist, wirklich wirkt? So dreht sich ungefähr das Fachgespräch. Das heißt, eigentlich ist es ein fachlicher Austausch über Pflege, was
ja
sowieso...
Zwischen zwei Fachleuten.
Ja, zwischen zwei Fachleuten. Am besten natürlich, das hoffen wir alle, auch dass, liebe Prüfer da draußen, dass es auf Augenhöhe stattfindet. Genau. Das ist doch das große Ziel, weil die Prüfung hat ja auch einen Beratungsansatz. Ich weiß, dieser Begriff Prüfung, der treibt bei vielen immer schon den Puls so in die Höhe. Aber das soll es nicht sein. Einfach zeigen, hey, wir machen doch schon gute Qualität. Und das zeigen wir jetzt auch mit der neuen QPR. Das heißt, die Prüfer möchten ja nachvollziehen können, welche Entscheidungen wurden getroffen. Wenn wir das jetzt nochmal aufs Fachgespräch beziehen, warum die Entscheidung, die die Fachkraft oder die man über den Pflegeprozess getroffen hat, warum sie fachlich sinnvoll sind und wie sie zur Situation, und das ist wichtig, wirklich diese individuelle Betrachtung. Also ein Maßnahmenplan, der für alle Klienten gleich ist, die ungefähr eine ähnliche Situation haben, wird schwierig. Also es muss wirklich die Individualität abgebildet werden, ob das Ganze auch zur Situation des Klienten passt. Deshalb ist die beste Vorbereitung auch nicht, Antworten auswendig zu lernen. Viel hilfreicher ist es, diesen fachlichen Austausch im Team regelmäßig zu üben.
Ja.
Genau, Entscheidungen laut zu begründen. Vieles denkt man so in seinem kleinen Stübchen da oben und denkt, oh ja, das ist toll, das hört sich gut an, bin ich gut vorbereitet. Aber das nochmal auszusprechen, das ist nicht so einfach. Das nochmal laut begründen, gemeinsam durchgehen.
Ist ja fast wie ein Rollenspiel.
Fast wie ein Rollenspiel, genau. Ja. Also üben wir Rollenspiele.
Wir sprechen mit den Kollegen über die Arbeit und das hilft uns, auf die Prüfung vorzubereiten.
Genau.
Es ist auch nichts anderes, als wir hier machen, oder? In der Mittagspause reden wir über die Arbeit, wir reflektieren, wir holen uns Input aus Abteilungen, die vielleicht gar nichts mit unserer eigentlichen Arbeit zu tun haben und lernen und profitieren davon alle.
Und vieles passiert natürlich auch immer in den Raucherecken. Obwohl ich jetzt hier nicht sage, gehen Sie bitte rauchen, da ist der schönste fachliche Austausch. Nein, Gesundheitsförderung. Aber kleiner Scherz an der Seite, da passiert tatsächlich sehr, sehr viel fachlicher Austausch. Immer wieder.
Ja, das kenne ich auch noch. Das hört sich doch super an. Hast du noch einen anderen Tipp, wie man sich aufs Prüfungsgespräch vorbereiten kann?
Ja, ich würde es gar nicht so kompliziert machen. Man muss dafür keinen großen Prüfungstag oder so nachstellen. Oft reicht es tatsächlich schon, sich im Team regelmäßig einen echten Fall zu nehmen und gemeinsam laut zu denken. Auch hier merkt man schon, Fallsituationen besprechen. Auch da schwingen schon immer so ein bisschen die Qualitätssicherungsinstrumente mit. Eine wichtige Voraussetzung für das Fachgespräch ist natürlich das fachliche Wissen. Und das möchte ich an dieser Stelle gern nochmal mitgeben. Wenn ich merke, dass meine Fachkräfte Probleme haben im klinischen Denken oder auch etwas fachlich zu argumentieren. Wichtig ist, dann hier nochmal zu schulen, zu bestimmten Pflegethemen zu schulen, aber auch, dass man die Expertenstandards kennt.
Cindy hat natürlich absolut recht. Ich will und kann ihr da überhaupt nicht widersprechen. Aber solche Fallgespräche jetzt auch noch zu üben und zu lernen, wie man seine Handlungen richtig begründet und das vor allen Dingen richtig argumentativ, sprachlich auch entsprechend rüberbringt, bedeutet, dass ihr alles auch nochmal mehr Zeitaufwand, das alles zu lernen und das in so ein Team dann zu integrieren. Und in Anbetracht der aktuellen Situation oder eher der Situation schon seit ein paar Jahren, betrachte ich das als absolute Challenge wirklich für alle Beteiligten.
Da empfehlen wir natürlich Pflegecampus.
Natürlich, die Kursbibliothek hat wunderschöne Videos, gerade auch zu den Expertenstandards. Und wir haben, wer schon reingeschaut hat, und ich hoffe, es haben schon alle Zuhörer reingeschaut, wir haben nicht mehr das klassische Abfragen der Expertenstandards, die aufgelistet sind, sondern wir brauchen jetzt einfach alle, die wir haben. Und wichtig ist auch, dieses Wissen zu wissen und wie ich es übertrage in die Praxis. Und was bedeutet das am Ende auch jeweils für den einzelnen Pflegefall? hier nochmal schauen, nochmal in der eigenen Pflegeeinrichtung gucken, wie sind meine Pflegefachkräfte aufgestellt? Fehlt es denen noch ein bisschen an Fachwissen? Dann unbedingt schulen, schulen, schulen. Ganz wichtig, damit sind sie gut vorbereitet für das Fachgespräch und das dann natürlich gerne trainieren mit kleinen Fallbesprechungen.
Wo liegt denn aus deiner Sicht der größte Denkfehler bei der Vorbereitung auf die neue QPR?
Ja. Da habe ich auch durch meine Schulungen und Live-Webinare doch einiges erlebt. Spannend ist ja, viele Einrichtungen konzentrieren sich zunächst auf die Überarbeitung von Dokumenten und Checklisten. Und es wird natürlich jetzt nicht ausreichen, sondern man muss jetzt wirklich die Gesamtheit betrachten. Der größte Fehler besteht darin, dass die neue QPR vielleicht auch als reines Dokumentationsprojekt betrachtet wird. Mappen prüfen oder Ordner mal schnell überprüfen und fertig. Das haben wir jetzt so ein bisschen, sage ich ganz leise und vorsichtig, manchmal jetzt bei der bisherigen oder alten QPR gemacht. Das funktioniert nicht mehr. Erfolgreiche Vorbereitung bedeutet vielmehr, Mitarbeitende einzubeziehen. Da haben wir auch in der neuen Strukturprüfung da so eine kleine Frage mit dazu, wo das angesprochen wird, dass auch Mitarbeiter mit einbezogen werden. Risiken regelmäßig zu besprechen, Fallbesprechungen durchzuführen und sicherzustellen, dass die Pflegeplanung, die Durchführung und die Evaluation tatsächlich zusammenpassen. Pflegeprozess denkt, ganz, ganz wichtig. Das Ausüben von Qualitätssicherungsinstrumenten, wie ich schon immer mal hier schleichend angesprochen habe. Ja, aber die allergrößte Krux und der größte Denkfehler ist, was ich häufig erlebe, viele sagen, ach, da brauche ich kein großes QM-Handbuch mehr. Weil so viele Fragen zur neuen Struktur oder so viele Fragen zur Struktur, die gibt es ja nicht mehr. Das ist auch das, was ich in den jetzigen Prüfungen manchmal noch so erlebt habe, dass die Prüfer gesagt haben, Mensch, man hat ja jetzt gar nicht mehr so eine große Struktur. Aber, und jetzt hier Zeigefinger hoch wie der Lehrer, denn das ist nämlich falsch. Ich brauche gerade jetzt ein gutes QM-System. Nicht nur ein Ordner, der im Schrank steht und einmal jährlich zur Prüfung rausgeholt wird, sondern jetzt ist wichtig, dass das, was drinsteht in diesem Ordner, was da abgebildet ist, dass das natürlich auch in der Praxis gelebt wird. Und das sollte man jetzt nochmal genauer analysieren und überprüfen. Denn das ist, ich sage immer so schön, das goldene Rückgrat, meine große Stütze für die neue Prüfung. Das ist wirklich die wichtigste Ressource.
Super. Wir sind jetzt eine Woche vor Inkrafttreten der neuen QPR ambulant. Es gibt tatsächlich, auch das haben wir in unseren Live-Webinaren bemerkt, Pflegedienste, die jetzt erst anfangen, sich vorzubereiten. Das ist natürlich nicht optimal, aber es ist auch kein Beinbruch. Was würdest du solchen Diensten mitgeben? Wie geht man sinnvoll vor? Was sollte man zuerst schauen? Wie wird priorisiert? Und welche Rolle spielt dabei natürlich auch das Qualitätsmanagement?
Genau, es ist kein Hexenwerk. Und viele haben tatsächlich ja auch schon Prozesse implementiert und sind gut aufgestellt. Aus QM-Sicht würde ich vor allem auf drei Dinge schauen. Erstmal natürlich Pflegeprozess, Pflegeprozessdenken in Kombination mit der neuen Merkmalsausprägung, was die neue Stichprobe bedeutet. Sind demnach auch die Pflegeprozesse wirklich schlüssig? Passen Informationssammlung, Risikoeinschätzung, Maßnahmenplan, die Durchführung und die Evaluation gut zusammen? Zweitens, sind Beratung und Anleitung gut abgebildet? Das betrifft natürlich den Klienten selbst, aber im ambulanten Bereich häufig auch, und so wie die neue QPR ja auch da hier schon, ne, die Qualitätsbereiche an der einen oder anderen Stelle darauf ausgerichtet hat, auch die Angehörigen und Zugehörigen, die an der Versorgung beteiligt sind. Denn wenn sie unterstützen, müssen auch hier Informationen verständlich sein, auch klären, ob Zuständigkeiten klar geregelt sind. Und dass natürlich auch im Pflegeteam gemeinsam die Risiken immer im Blick behalten werden. Wichtig auch drittens sind die Nachweise praxistauglich. Das heißt, QM darf nicht nur rein aus Vorlagen bestehen. Man hat da halt einen Ordner und da sind die Standards alle drin und unsere Regelung alle drin, sondern das bringt keinem was. Wenn es im Alltag nicht genutzt wird oder im Pflegealltag nicht ankommt, dann ist es schön, dass da ein Ordner ist, der gut gefüllt ist, aber keiner arbeitet damit. Gute Vorlagen helfen, aber sie helfen halt hier insbesondere, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Das mitzutransportieren dann in das Pflegeprozessdenken. Das heißt, gute Vorlagen und die richtigen Fragen dienen dazu, dass das alles halt auch im Arbeitsalltag ankommt. Das heißt dann wirklich den Schritt in die Praxis, in die Qualitätsebene zu übertragen. Kleine Beispiele, weil du ja so schön gefragt hast, wie kann ich mich vorbereiten, auch hinsichtlich Qualitätsmanagement-Handbuch? Welche Rolle spielt das Handbuch? Da gezielt da jetzt nochmal schauen, wie ist denn mein Aufnahmemanagement? Wenn wir jetzt die Qualitätsbereiche da nochmal durchschauen, Aufnahmemanagement, da hat sich die Wiederaufnahme auch mit reingeschlichen, dass das geregelt ist. Das kann ich hier gut kombinieren miteinander. aber auch Umgang mit Qualitätssicherungsinstrumenten. Ich spreche es hier nochmal an, das Thema Fallbesprechung, das Thema Pflegevisiten, Qualitätszirkel. Wir haben die gemeinsamen Maßstäbe und Grundsätze, weil viele fragen immer, ja, muss ich das machen und wo steht? Einfach mal auch in die zum Thema Qualitätssicherung oder Qualitätsmanagementsystem in die gemeinsamen Maßstäbe und Grundsätze reinschauen. Da steht's drin, im Versorgungsvertrag ist es mit abgebildet. Da wird schon genauer genannt. Wichtig ist, dass ich das natürlich in meinem Qualitätsmanagementsystem mit drin habe und das in die Praxis übertrage. Das hilft mir enorm. Auch Hygienemanagement haben wir quasi in dem neuen kleinen Strukturteil der neuen Prüfung. Da wird es explizit angesprochen. Das heißt, ich brauche natürlich weiterhin meinen Hygieneplan, aber hier auch bitte weiterhin darauf achten, dass der einmal jährlich auch überprüft wird. Dass aber auch die Mitarbeiter überprüft werden, ob sie die Vorgaben des Hygienemanagements in der Praxis auch umsetzen und anwenden. Und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, neu ist halt dieses ganze Thema Gewalt, Erkennen von Gewalt, Unterversorgung und Überforderung, Vernachlässigung, Gewaltpräventionskonzept oder Gewaltschutzkonzept. Auch sowas sollte unbedingt ins QM-Handbuch einziehen, wenn es nicht schon drin ist. Und da haben wir hier auch schon wieder die kleine Schnittstelle zum Krisenmanagement. Die QPR ist eine gute Gelegenheit, um das eigene QM einfach nochmal kritisch zu überprüfen, nochmal anzuschauen und wirklich mit diesen Leitfragen, was hilft uns hier wirklich, damit es am Ende beim zu Versorgenden ankommt, was ist veraltet, wo fehlt uns vielleicht auch noch Struktur. Und du hast ja schon beim Thema Wissen auffrischen die Kursbibliothek angesprochen und auch hier setzt Pflegecampus an. Mit dem digitalen QM-System können wir ja auch hier nochmal vorschlagen, auch da haben wir über 170 QM-Vorlagen.
Alle schon angepasst für die neue QPR natürlich.
Aber natürlich, ich verstehe diese Frage nicht. Ja, also auch da gibt es sogar ein Vorlagenbuch, ein Muster-QM-Handbuch schon gefüllt mit QM-Vorlagen, die Mindestkriterien entsprechen. Und dieses Vorlagenbuch ist natürlich auch jetzt auf die neue QPR angepasst. Das heißt, ich habe dann auch ein Musterhandbuch für oder entsprechend der neuen QPR.
Das ist natürlich super, aber das ist nicht wenig. Wenn wir dazu noch bedenken, dass die Pflege ja auch aus anderen Richtungen unter Druck steht, sei es die Eingliederung ausländischer Arbeitskräfte, die aktuelle Spritpreiskrise und so weiter und so fort, dann können wir natürlich auch verstehen, dass sich viele unserer Zuhörer und auch viele unserer Kunden Gedanken machen, wie sollen wir das jetzt eigentlich auch noch schaffen? Was würdest du denen mitgeben?
Ja, da hast du viel angesprochen, auch dass es wieder auch ein neues Pflegegesetz ist, auch schon wieder in den Startlöchern. Also es passiert tatsächlich sehr viel da draußen und dann haben wir noch die neue QPR. Ich verstehe das. Der Gedanke ist absolut nachvollziehbar. Schaffen wir das neben diesen ganzen anderen Dingen, die noch von uns erwartet werden? Gerade ambulante Pflege, die läuft selten nach Plan. Touren müssen stets besetzt werden. Dann haben wir Personalausfall, Angehörige haben Fragen, Klienten würden gern auch mehr Aufmerksamkeit haben. Und dann haben wir jetzt auch noch die neue Prüfgrundlage. Das hört sich erstmal sehr, sehr viel an und das ist natürlich auch völlig nachvollziehbar. Wie kann ich das jetzt hier in meinen Alltag mit integrieren? Aber die neue QPR bedeutet nicht, dass alles neu erfunden werden muss, sondern ich glaube, ganz, ganz viele Pflegeeinrichtungen, die sich vielleicht auch schon vorbereitet haben, sagen, ja, Mensch, haben wir doch schon alles und es ist ja auch nicht alles neu. Vieles, was die neue QPR verlangt, passiert tatsächlich schon in den ambulanten Pflegediensten.
Also folgt vielleicht eher sogar die QPR auch der Praxis oder ja, versucht sich eher genau darauf einzulassen.
Kann man in Ansätzen so sagen. Das heißt wirklich, ja, was haben wir denn im Alltag? Es wird mehr geguckt, was kommt an. Mitarbeiter sprechen über Veränderungen bei Klienten. Es wird geschaut, Risiken, werden die eingeschätzt? Und das wird schon längst gemacht. Auch das hat ja auch schon die alte QPR danach gefragt. Werden Maßnahmen angepasst? Auch das war schon immer auch ein Thema im Pflegeprozess. Und werden Angehörige beraten? Hier muss man vielleicht der ein oder andere Dienst noch mal ein bisschen nachsteuern. Manchmal erlebe ich selber, ich begleite ja auch Qualitätsprüfungen. Und da bekommt man schon manchmal mit, dass Beratungen etwas defizitär sind, weil hier hilft auch keine allgemeine Beratung, sondern das Individuelle ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen die Erfahrung in Natur. Das heißt, ich sage ja immer so schön auch in anderen Schulungen, wenn es um das Thema Krankenbeobachtung, Pflegebeobachtung geht, auch Pflegeverständnis, alles Sinne auf on. Sobald ich in der Tour, sobald ich beim Patienten bin, alles Sinne auf on. Und die Erfahrungen, die Erlebnisse aus der Tour vom Patienten, das muss natürlich ins Team zurückfließen. Hier auch nochmal Gedanken machen über die interne Informationsstruktur. Das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Aber bei den meisten ist das angelegt. Vielleicht ist es nicht ganz so gelebt in der Praxis. Hier einfach nochmal ein bisschen nachjustieren, weil Ton umgestellt worden sind, weil irgendwas dazwischen kam, dem Patienten das nicht gut ging. Dann schläft es manchmal ein und man ist in so einem kleinen Tunnelblick. Hier einfach wieder diese Sachen, die schon irgendwo auch übers QMH angelegt worden sind, nochmal zu prüfen und zu schauen, hey, komm, wir machen das einfach so, wie wir es ja eigentlich geregelt haben. Wir transportieren das jetzt einfach noch ein Stück besser in die Praxis.
Super. Dabei hilft ja auch die QPR-Checkliste von Pflegecampus, an der du zusammen mit der Kollegin Anne gearbeitet hast. 17 Seiten, wenn ich mich nicht irre, Cindy.
Oh ja, 17 Seiten. Aber damit hat man noch so einen kleinen roten Faden, der mich optimal auf die Prüfung vorbereiten wird. Das heißt, ich habe da hier ein kleines internes Audit, was ich machen kann.
Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie bei dieser Sonderausgabe von Heißer Kaffee dabei waren und vielen Dank natürlich vor allem an dich, Cindy. Das ist immer wieder super und macht, glaube ich, auch ein bisschen Mut, mit einer Expertin auch mit deiner Erfahrung zu sprechen und sich da ein bisschen helfen zu lassen. Haben Sie keine Angst vor der QPR, gehen Sie es an und dann wird das schon. Das ist, glaube ich, eine gute Message heute. Für alle, die Heißer Kaffee regelmäßig hören, am 15. Juli geht's wie gewohnt mit Jean und Vanessa weiter. Bis dahin, machen Sie es gut und kommen Sie gut vorbereitet in die neue QPR.
Vielen Dank, genau. Dem schließe ich mich nur an. Viel, viel Erfolg und wie gesagt, nicht den Berg betrachten, sondern einfach jetzt Sicherheit gewinnen und damit wird's schon werden. Wie gesagt, kein Hexenweg. Tschüss.
Danke.
Boah, Wahnsinn, wie viel Input in so einer QPR 2026 eigentlich steckt und großes Danke an Cindy und Philipp für eure tiefen Einblicke. Und lasst euch nicht verunsichern, geht strukturiert ran, dann wird das schon und wir hoffen, ihr fühlt euch jetzt ein bisschen besser vorbereitet.
Ja, ich kann auch absolut verstehen, dass da jetzt erstmal ein Riesenberg sich vor einem auftut mit ganz viel Unbekannten. Aber ich denke auch, wenn man da jetzt Schritt für Schritt losgeht und da die Pflegecampus Kursbibliothek nimmt und auch nochmal Hilfestellung hat, dann schafft man es auch, diesen Berg zu erklimmen. Und ich bin gespannt, wenn das Ganze dann mit der QPR angelaufen ist, dann zu erfahren, wie dann die ersten Fazite sind und die ersten Alltagsberichte aus der Praxis dann kommen.
Ja, ich habe auch sehr viel mitgenommen, auf jeden Fall. Und in der nächsten Folge sind wir regulär wieder für euch da, wie gewohnt. Und ich würde sagen, wir machen uns keinen heißen Kaffee, sondern wirklich einen Eiskaffee, weil bei den Temperaturen, die Folge wird im Juni gerade aufgenommen, es ist 40 Grad heiß, wir gehen wahrscheinlich wieder in die Geschichte ein mit diesen Temperaturen. Deswegen macht euch einen Eiskaffee, lehnt euch zurück und hört unsere Podcasts an auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt und guckt unbedingt in die Kursbibliothek, weil dort gibt es auch ganz viele Themen zum Thema Hitzeschutz und so zum Beispiel.
Ja, super wichtig. Danke nochmal für den tollen Hinweis, Janine. Und dann würde ich sagen, ab zurück in den Pool.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Ciao.